Tja, warum Liebesgeschichten und warum drei? Ich muss euch zu Anfang heute mal ein Geständnis machen. Die heutige Predigt ist ein Stück weit geklaut. Ich habe was im Ministry gefunden, einen Artikel, der mich so fasziniert hat, zumindest die Verbindung, die mich so fasziniert hat, dass ich gedacht habe, Mensch, das würde ich gern mit euch einfach teilen und war so frech und habe das einfach mal in eine Predigt verarbeitet. Wenn ihr an Liebesgeschichten im Alten Testament denkt, da gibt es ja eine ganze Menge. Ist euch schon mal aufgefallen, wie viele Eheschließungen im Alten Testament sich an einer Quelle oder einem Brunnen angebahnt haben? Denkt mal bitte einen kurzen Augenblick darüber nach und überlegt mal, welche Namen euch einfallen von Menschen, deren Ehe an einer Quelle oder einem Brunnen begonnen hat. Ich sage heute einfach mal Quelle durchgängig aus einem bestimmten Grund. Jakob und Rahel haben wir da zum Beispiel, genau. Isaac und Rebekka, ganz genau. Und Isaac war derjenige, der hingereist ist, nein, doch nicht ganz, aber war ein bisschen anders. Aber es begann dort, richtig. Da fehlt noch ein Ehepärchen, fällt euch noch eins ein? Den gibt's da noch. Was? Komm. Sag nur, es war richtig. Mose, richtig. Mose ist aus Ägypten geflohen. Und wie hieß die Frau? Zipporah, ganz genau. Gucken wir uns doch ganz kurz an. Geschichte Nummer 1 hatten wir beim letzten Mal auch als Kindergeschichte. Abraham schickt seinen Knecht aus, er geht nach Haran. Und als er bei Haran steht und die Stadt ist relativ groß halt und er weiß halt nicht, wie er die beste Frau für eben den Sohn seines Herrn finden kann. Und er sagt zu Gott, die Frau, die herauskommt, die den Brunnen eben ihren Krug füllt und mir zu trinken gibt und dann sagt, ich bin auch bereit, deine Kamele zu tränken, das ist die richtige Frau. Und das heißt im Text, er hat kaum ausgebetet, da kommt dann die Rebekka aus der Stadt mit ihrem Krug. Sie gibt ihm zu trinken und sagt, und ich gebe deinen Kamelen auch zu trinken. Sie ging dann in ein fremdes Land, ohne dass sie ihren Bräutigam jemals zuvor gesehen hat, und sie wurde die Ehefrau von Isaak. Quellengeschichte Nummer 1. Quellengeschichte Nummer 2. Jakob hat seinen Vater betrogen. Er wollte den Erstgeburtssegen haben und er musste fliehen, weil er Angst hatte vor Esau. Er kommt auch ins Ausland nach Haran. Und wen sieht er? Da kommt Rahel, das Mutterschaf, mit den Schafen und er wälzt den Stein hinweg, dass sie die Schafe tränken kann, umarmt sie und küsst sie. Und die beiden werden später mit etwas Hindernissen ein Paar. Ihr wisst, Laban hat da so eine kleine Geschichte dann gedreht. Zuerst wurde die Schwester Lea ihm unterschoben und er hat nochmal 7 Jahre, also insgesamt 14 Jahre dann gedient, um auch die Rahel zu bekommen. Das dritte Paar, Mose, er hat einen Ägypter erschlagen, es kam vor den Pharao, er musste fliehen, er ging ins Ausland nach Midian. Dort wurden die 7 Töchter des Jitro von der Quelle verscheucht von anderen Hirten. Er hat ihnen geholfen, hat die Tiere getränkt und zum Dank hat er dann die Zipporah zur Frau bekommen vom Jitro. Interessante Liebesgeschichten, alle an einer Wasserquelle, immer wieder an einer Wasserquelle. Und nun gibt es im Neuen Testament auch eine interessante Geschichte, die an einer Wasserquelle spielt. Und ich möchte euch einladen, mal Johannes Kapitel 4 aufzuschlagen. Da sind wir nämlich bei Jesus und der Samariterin. Lesen wir mal ein paar Verse erst einmal miteinander. Johannes Evangelium Kapitel 4, Vers 5 bis Vers 9. Wir können auch ab Vers 4 lesen. Jesus musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die 6. Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm, wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein Jude bist, und ich eine samaritische Frau? denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. So, jetzt mit dem, was er im Kopf hat, von dem, was vorher geschehen ist. Was meint ihr, könnte ein jüdischer Leser sofort denken, wenn er diese Geschichte sieht? Ihr müsst dabei bedenken, Jesus geht hier wirklich in ein fremdes Land, denn die Samariter sind dort angesiedelt worden, ein fremdes Volk, das nicht zum Volk Israel gehört, und der normale Jude meidet diesen Landstrich. Er geht extra durch das Jordantal hindurch, nicht den direkten Weg, er nimmt einen riesen Umweg in Kauf und Zeitverlust und Kraftverlust, um ja nicht dieses Gebiet zu betreten. Aber Jesus marschiert mit seinen Jüngern geradewegs hinein. Und er setzt sich dort an einen Brunnen. Und interessanterweise passiert hier etwas, was genau in den anderen Geschichten auch passiert ist. Genauso wie Rebekka, Rahel oder Zippora mit ihren Schwestern kam hier diese samaritische Frau heraus, um Wasser zu schöpfen. Und wie der Knecht vom Abraham bittet er diese samaritische Frau, ihm etwas zu trinken zu geben. Und das Heiße dabei ist, wenn man den Kontext beachtet, nur ein paar Verse vorher spricht Johannes der Täufer vom Bräutigam und der Braut, nämlich Jesus als Bräutigam. Und die Jünger, als sie aus der Stadt wiederkamen, haben auch nicht schlecht gestaunt. Jesus am Brunnen im Ausland bei einer Frau und bittet sie, ihm Wasser trinken zu geben. Nun ja, eine Ehefrau für den Messias wäre auch nicht ganz schlecht, oder? Aber gerade so eine Frau, das ist dann vielleicht doch etwas seltsam. Lesen wir mal ein kleines Stückchen weiter, Verse 10 bis 12. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gäbe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Interessanterweise geht die Geschichte jetzt auch noch zu Jakob hinüber. Jakob wird direkt erwähnt, weil er den Brunnen gegraben hat. Jakob, der geboren wurde, wegen einer Geschichte an einem Brunnen. Jakob, der Vater von einem Dutzend Söhne wurde, wegen der Begegnung an einer Quelle. Und Jakob und seine Söhne, die diese Quelle nutzten, um ihre Felder zu bewässern und eben dort ihre Tiere zu tränken. Und die Frau fragt dann berechtigterweise: Bist du größer als Jakob? Jakob gab uns diese Quelle, deren Wasser uns einen sicheren Platz zum Leben und zum Gedeihen gibt. Die Frage ist berechtigt. Lesen wir mal die Verse 13 bis 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Oh, wir nehmen noch die nächsten Verse bis 18. Machen wir das mal. Spricht die Frau zu ihm: Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Und hier möchte ich mal ein bisschen brisant werden vielleicht. Ich möchte gerne mal es von der anderen Seite beleuchten. Normalerweise wird diese Frau einfach als große Sünderin angesehen, wegen ihrer vergangenen fünf Partnerschaften oder Ehen und der jetzt bestehenden Partnerschaft. Denn nur in Partnerschaft zu leben, ist nicht im Sinne Gottes. Er möchte gerne, dass wir in einer Ehe leben. Natürlich monogam, nur mit einer Ehepartnerin. Aber habt ihr mal Folgendes überdacht? Ohne einen Mann, der sie versorgt hat, konnte eine Frau damals praktisch nicht überleben. Es ging nicht. Die Geschichte dieser Frau spricht im Endeffekt von einer sehr schmerzhaften Vergangenheit. Wir wissen nicht genau, was sie getan hat. Vielleicht hat sie etwas getan, was sie nicht hätte tun sollen. Aber konnte eine Frau ihren Mann verstoßen damals, zu Zeiten der Bibel? Keine Chance, oder? Wer konnte wen gehen lassen? Im Endeffekt nur der Mann, die Frau. Das heißt, im Endeffekt, 5-mal in ihrem Leben wurde sie weggeschickt von ihrem Ehemann. Wir wissen nicht, was wirklich geschehen ist. Wir können es nicht sagen. Könnt ihr euch vorstellen, was das für einen Menschen bedeutet, 5-mal von seinem Ehemann weggeschickt zu werden? 5-mal ist die Ehe kaputt. 5-mal ist die Sicherheit weg. 5-mal gibt es keine Möglichkeit mehr zu überleben, außer vielleicht in die Prostitution zu gehen. Was gibt es sonst noch für eine Frau in Israel? Es ist schwer, nicht leicht. Nun, jetzt lebt sie mit einem Mann zusammen. Und dieser Mann will scheinbar nicht die Verantwortung übernehmen, sie zu heiraten. Er will ihr keine Sicherheit geben. Im Endeffekt lebt sie fast wie eine Sklavin bei ihm. Sie tat es schließlich, um zu überleben. Eigentlich eher weniger als eine Geliebte in einer geheimen Affäre, sondern einfach, um überleben zu können. Wie auch immer jetzt ihre traurige Geschichte wirklich aussah, sie war total anders als die Geschichte von Rebekka, Rahel oder Zippora. Rebekka und die anderen waren junge Jungfrauen. Sie hatten Väter, die sie beschützt haben. Sie haben die Aussicht auf gute Ehen gehabt. Die Väter haben sich dafür eingesetzt. Sie haben Ehemänner gehabt, die sie beschützten, die ihnen ein Heim gaben und auch die Verheißung auf Kinder und eine Zukunft. Aber diese Frau hier, die Jesus an diesem Brunnen getroffen hat, hatte keinen echten Schutz, hatte eine schlimme Vergangenheit und hatte keine echte Aussicht auf Zukunft gehabt. Und an dieser Stelle, an diesem Punkt der Hoffnungslosigkeit für diese Frau, an einem Punkt, wo sie in Scham nur zur Mittagshitze zur Quelle geht, dort bietet Jesus ihr etwas ganz Besonderes an. Er bietet ihr lebendiges Wasser. Ein Wasser, das ihr Leben und vor allem eine echte Zukunft schenken wird. Er sagt ihr in den Versen 25 und 26, lesen wir gerade nochmal, spricht die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der da Christus heißt. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Dein Löser, dein Erlöser. Ich gebe dir Leben, ich gebe dir Zukunft. Leben, Hoffnung auf Zukunft. Das ist genau das, wonach sich diese Frau wirklich gesehnt hat. Und hier hat sie die Möglichkeit, dieses Leben zu bekommen, wenn sie sich dafür entscheidet. Wenn wir jetzt wieder an die alttestamentlichen Szenen denken, normalerweise, was haben die Frauen direkt nach dem gemacht, nachdem sie den Mann oder den Gesandten getroffen hatten und sie ein Gespräch miteinander hatten? Könnt ihr euch erinnern, was direkt danach geschah? Normalerweise sind diese Frauen dann zu ihrer Familie gerannt und haben dann alles erzählt, was dort geschehen ist an der Quelle. Dann hat sich die Familie mit dem Bräutigam oder dem Stellvertreter getroffen und dann, nachdem sie zusammen gegessen haben, wurden die Familien halt, haben sie Hochzeitspläne gemacht. Was geschah hier bei dieser Geschichte am Brunnen? Die Frau lässt ihren Krug stehen und wo rennt sie hin? Nicht zu ihrer Familie, sie hat nämlich keine, scheinbar keine. Aber sie geht zurück in ihre Dorfgemeinschaft und sie erzählt allen, was sie am Brunnen erlebt hat. Und dann kommen die Leute hinaus, sie kommen in Scharen. Ironischerweise kommen zu dieser Zeit die Jünger und sie mahnen ihn, etwas zu essen. Und Jesus sagt etwas, was im Endeffekt auch der Knecht Abrahams zu seinen Gastgebern gesagt hat. Was hat er gesagt? Ich möchte noch nicht essen, ich möchte erst etwas festmachen, nämlich die Geschichte mit der Eheschließung, die rechtliche Grundlage. Und Jesus antwortet den Jüngern denn auch, dass er etwas anderes hat zu essen, nämlich Gottes Werk zu tun. Er möchte noch nicht essen, bis das wirklich geschehen ist, Wirklichkeit geworden ist, wozu er dorthin gekommen ist. Lesen wir mal von einem ganz besonderen Festmahl, nämlich die Verse 39 bis 42. Es glaubten aber viele der Samariter aus dieser Stadt um der Rede der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage da. Und noch viel mehr glaubten um seines Wortes willen und sprachen zu der Frau, von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, denn wir haben selber gehört und erkannt, dieser ist wahrlich der Welt Heiland. Und es heißt hier, 2 Tage blieb Jesus noch bei ihnen. Und das bei ihnen bleiben ist ein interessantes Wort. In dieser Verbindung ist es eigentlich das Gleiche, wie es beim Heiligen Geist genutzt wurde, als er zu Jesus Christus kam. Und diese Wortwahl deutet ganz stark auf Intimität, Verbundenheit, ja sogar auf Verwandtschaft. Das heißt, sie werden zusammen sein oder waren zusammen wie eine Familie. Jesus der Bräutigam und die zukünftige Familie, die Braut Jesu, nämlich die Gemeinde. Und mit diesem Ereignis ist diese Familie Gottes wieder größer geworden. Die Familie Gottes hat Zuwachs bekommen. Jesus als Bräutigam und die Gemeinde als Braut. Auch hier an der Quelle hat eine echte Brautwerbung stattgefunden. Und die Menschen, die ausgestoßen galten von den Juden, sind zur Braut Jesu Christi geworden. Sie haben diese Brautwerbung, die an der Quelle geschah, angenommen. Und es wurde zum ewigen Leben und für eine echte Zukunft für sie. Etwa 2 Jahre später. Es ist die 6. Stunde, also mittags, als Pilatus Jesus zur Kreuzigung führen ließ. Die gleiche Stunde, als er sich am Brunnen niedergelassen hatte, um zu ruhen und wo er die Samariterin getroffen hatte. Wieder war Jesus ausgelaugt und müde. Er hatte Seelenkämpfe überwunden, er war durstig, doch dieses Mal gab es leider auch kein frisches Wasser für ihn. Aber auch diesmal war Jesus, die Quelle des lebendigen Lebens, dabei, Hochzeitsvorbereitungen zu treffen. Ja, er war dabei, dem Bund zwischen Bräutigam und Braut die Rechtsgrundlage zu geben, die es brauchte. Er ging den Weg, um die Hochzeitsvorbereitungen treffen zu können. Als er gestorben war, stach ein Soldat Jesus in die Seite. Blut und Wasser floss heraus von der Quelle des lebendigen Wassers. Jakobs Quelle mag Wasser gegeben haben für die Felder von Sychar. Das lebendige Wasser, was von Jesus herkommt, wässert viele Felder über die ganze Welt hinweg, die reif zur Ernte sind. Wie ist es mit dir? Bist du durstig? Durstig nach echtem Wasser des Lebens? Nach Wasser, das dir viel mehr geben kannst als alles sonst, was du auf dieser Welt bekommen kannst? Wenn wir heute zusammen hier Abendmahl feiern, dann ist das, wie gesagt, eine Bestätigung dafür, dass wir Jesus als die Quelle des lebendigen Wassers angenommen haben. Ihr habt euer Leben ihm übergeben und er sagt wieder aufs Neue, ich möchte bei Jesus fest bleiben. Ich möchte auch seine Braut an ihm festhalten und ich möchte diese Hoffnung auf Zukunft haben. Und ich wünsche euch, wenn wir jetzt dieses Abendmahl miteinander halten, dass ihr wirklich Jesu Gegenwart spürt und dass ihr wisst, er, der Herr, ist für euch da und er wirbt Tag für Tag immer noch um eure Treue und euer Festhalten am Glauben. Gott segne euch. Amen.